Ja, wie schon genannt, ich bin Hergen vor den Berge, mit meiner Frau Beate heute hier. Wir sind aus Bohmtel, haben dort mit anderen Freunden zusammen Gemeinde gründen dürfen und sind viele Jahre schon missionarisch unterwegs mit meinem Arbeitgeber, der eben nicht die Gemeinde ist. Ich bin also nicht Gemeindepastor, sondern Missionar, Mitarbeiter der Deutschen Inlandmission seit fast 30 Jahren. Bin Mitinitiator von dem Mobi-Treff, der ja nun viermal hier in Osnabrück war und so Gott will, im nächsten Jahr wieder hier sein wird vor dem Theater, ab dem 18. September. Wer das also schon mal so im Kopf hat, kleiner Werbeblock, dazu lade ich ein. Das sind immer starke Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, eben auch in diesem Jahr, auch mit Frucht, die, so Gott will, bleibt. Ja, ich möchte gerne die erste Folie, das Thema Hingabe, wie Werner schon gesagt hat, das war so das Arbeitsthema. Ein Leben in der Hingabe an Gott. Wie kann das aussehen und wie kann das gelingen? Das ist ja die große Frage, die sich immer stellt. Und ich habe nun das Thema ja selber ausgesucht und zwischendurch kamen mir aber Zweifel, weil ich dachte, kannst du eigentlich über dieses Thema sprechen? Ich stehe ja nun nicht hier als einer, der euch nun erzählt, Leute, so geht's. Ne? Guckt mich an, ich bin das lebende Vorbild dafür, orientiert euch alle an mir, sondern ich möchte es einfach wagen, mit uns eigentlich einen Bibelvers nur anzusehen. Ich bin da so immer kleiner geworden, habe gedacht, ein Vers reicht, um wirklich zu sehen, was sagt Gott uns da, weil das, glaube ich, sehr wegweisend ist. Die nächste Folie zeigt dann den Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 12, nur der erste Vers. Vielleicht vorweg, wer ein bisschen schon mal in der Bibel gelesen hat, dem ist ja klar, der Römerbrief als Ganzes ist so die große Erläuterung, die große Rechtfertigung des Apostels Paulus. Worum geht's eigentlich im Glauben an Jesus? Wie werde ich gerecht vor Gott? Also wie werde ich recht vor Gott? Wie werde ich richtig vor ihm? Und da gibt er diese große Rechtfertigung des Glaubens, des christlichen Glaubens, in den ersten 8 Kapiteln. Dann kommt so ein Einschub, wo er nochmal diskutiert, wie ist das mit Israel? Und ab Kapitel 12 sind dann die Folgen davon. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das sind also diese ersten 8 Kapitel. Und ich werde ein bisschen auch noch darauf zurückgreifen mit Bildern. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ich lese einfach den zweiten Vers noch mit, der gehört eigentlich auch dazu. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Da werde ich aber jetzt nicht mehr so im Detail drauf Bezug nehmen. Ja, ein Leben in Hingabe, wie kann das gelingen? Ich möchte so in dem ersten Teil meiner Predigt eben zurückgreifen auf eigentlich das, was Paulus uns im Römerbrief in den ersten 8 Kapiteln deutlich macht und die nächste Folie hätte ich gerne dazu. Jemand sagte einmal, wir Menschen sind unheilbar religiös. Und zwar in allen Zeiten und in allen Kulturen, auch in der westlichen Kultur ist das noch so. Nur das äußert sich ganz unterschiedlich. In jedem von uns Menschen steckt eine tiefe Ahnung drin, da muss es etwas geben, was höher ist als ich, so einen letzten Ursprung. Und eigentlich hätte ich gerne Kontakt damit. Ich kann das selber persönlich nachvollziehen, weil ich aus einer Familie komme, im Landkreis Wesermarsch, wo Glaube, Kirche, Christentum, Bibel, Bekenntnis überhaupt keine Rolle spielte. Also ich bin nicht mit dem Evangelium schon aufgewachsen. Also es gab nicht mal Tischgebete oder Gute-Nacht-Gebete. Und doch, ich erinnere mich daran, wie schon als Kind in mir so eine Ahnung da war, da gibt es doch jemanden, wir sind doch nicht alle zufällig hier. Und das zog sich dann auch in der Jugendzeit durch oder dann als junger Erwachsener. Ich habe im technischen Beruf gelernt und gearbeitet in einem Forschungsprojekt für Mess- und Regeltechnik dann einige Jahre. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich damals dachte, wenn mir einer erklären würde, meine Messgeräte, so ein Oszilloskop zum Beispiel, das ist also einfach durch Zufall entstanden, weil eine Fabrik für elektrotechnische Teile explodiert ist. Das hat sich dann selbst organisiert und das sind so Oszilloskopen und Signalgeneratoren, meinetwegen Fernseher und Handys vom Himmel gefallen. Da würde ich sagen, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank, sowas gibt's überhaupt gar nicht. Jedes technische Gerät, jede Armbanduhr spricht die lebendige Sprache. Da gibt's einen Ingenieur, da gibt's einen, der sich das ausgedacht hat. Also auch ich war lebendig, ich war unheilbar religiös, auf der Suche, habe dann viel mit esoterische Sachen gelesen, wollte eigentlich nach Indien gehen, mich einem Ashram dort anschließen. Menschen in aller Welt versuchen, Kontakt zu Gott zu bekommen, weil wir ahnen, da haben wir einen Kontakt verloren. Ihr seht diese schönen Blumendekorationen auf dem Tisch. Ich vermute mal, das sind Schnittblumen, die gesteckt sind, oder? Wer hat das gemacht? Wer weiß da Bescheid? Sonst würde ich mal dran zupfen. Das Bild reicht vielleicht, ja? Ich habe oft gedacht, und dieses Bild vor Augen, dass so sind wir Menschen. Wir sind wie Schnittblumen. Die sind noch schön. Vielleicht in voller Blüte, eine echte Pracht. So sind viele von euch auch. Aber es ist eine Schönheit mit Verfallsdatum, weil die sind abgeschnitten von ihrem eigentlichen Wurzelgrund. Diese Schönheit verfällt. Und so sind wir. So sind wir Menschen. Ja, nicht nur optisch, dass wir älter werden, so wie Johannes. Dass unsere Kräfte nachlassen, wie bei mir. Dass wir irgendwann schon vom Tod gezeichnet sind in diesem Leben, sondern wir müssen alle gehen. Das wissen wir und darunter leiden wir. Und Menschen suchen diesen Wurzelgrund wieder, so als ob wir versuchen würden, so eine Schnittblume wieder drauf zu pfropfen auf die Wurzel. Aber wir ahnen, das geht nicht. Und wie sich das äußert, einige Bilder dafür aus verschiedenen Kulturen und Religionen der Welt. Mal das nächste. Wir hatten zweimal die Chance, in Indien zu sein, Beat und ich, durch Nordindien viele Orte zu sehen, wo junge christliche Gemeinden standen. Das Bild haben wir nicht selbst gemacht, aber von daher, das interessiert uns. Ein Mann, der 1250 Kilometer zurücklegt, rollend auf der Seite, um den Tempel seines Gurus Sai Baba zu erreichen, um eine bessere Erlösung, eine bessere Wiedergeburt im nächsten Leben, wie es der Hinduismus lehrt, zu erreichen. 12 Stunden am Tag, 11 Kilometer legt er zurück, pro Tag 1250 Kilometer. Was nimmt er auf sich, um Erlösung zu finden? Er ahnt, ich bin eigentlich nur eine Schnittblume. Weiter. Oder die Fakire kommen eigentlich aus dem Altarabischen. Ein Mensch, der durch Askese, durch äußerste Kasteiung des Leibes versucht, dieses irdische, vergängliche Leben zu überwinden, um heiliger zu werden. Was immer dann das Verständnis auch davon ist. Weiter. Oder die großen hinduistischen Feste, die also mit zu den größten religiösen Festen der Welt gehören, wo Menschen durch ein Bad in dem Fluss des Ganges, Ganga, die Mutter Indiens, der Fluss der Götter, um dort von ihren Sünden reingewaschen zu werden. In einem Fluss, der so hochgradig verdreckt ist durch Abfälle, durch Toten, Tiere, die dort rumtreiben, dass manche schon, viele schon warnen, das zu tun. Menschen nehmen das auf sich, um Vergebung ihrer Schuld zu finden. Sie ahnen, ich bin getrennt von dem Urgrund des Lebens. Weiter. Oder buddhistische Mönche, die ihr ganzes Leben der äußersten Armut weihen. Auch ich sah einmal einen Film, eine Mönchsgruppe in Burma, die den Blätter im Wald fegt gegen den Wind. Und dann ein westlicher Reporter diese Reportage drehte: Warum macht ihr das? Ja, weil das erinnert uns an die Nichtigkeit und Vergänglichkeit des Lebens. Alles Leben ist Leid. Was ein Leben in der Hingabe, um eine bessere Wiedergeburt zu bekommen. Weiter. Oder die Religionsgruppe der Jai in Indien, die zutiefst davon überzeugt sind, wir können nur erlöst werden, wenn wir in Ehrfurcht, in letzter Ehrfurcht vor allem Lebendigen leben. Deshalb tragen sie oft Mundschütze, damit sie nicht versehentlich ein Insekt verschlucken. Viele leben ihr ganzes Leben nur nackt, um die Reinheit, Bedürftigkeit nach außen deutlich zu machen. Was nehmen sie auf sich? Oder die, das nächste schon, die islamische Gruppe der Derwische, die durch einen ekstatischen Tanz versuchen, mit der geistigen Welt in Berührung zu kommen, indem die sich in Trance hineintanzen, Kontakt zur Gottheit. Weiter. Bis hin zu den Selbstmordattentätern, was ja im Moment sehr viel in der Presse ist, wo selbst Kinder dahin verführt werden im Glauben, wer im Heiligen Krieg, im Dschihad für Allah stirbt, der kommt sofort ins Paradies, garantiert die Sehnsucht nach dem Paradies. Weiter. Wir brauchen gar nicht so weit gucken in andere Religionen. Eine Gruppe, das ist ein Bild aus den Philippinen, die in der Karwoche Christen, katholische Christen, durch Selbstgeißelung versuchen, für ihre Sünden zu büßen. Was nehmen Menschen auf sich? Schlagen sich blutig weiter. Und eben in der Geschichte, Beispiel der Azteken, die davon überzeugt waren, wir können den Göttern nur gegenübertreten, nur für die Götter passend werden, indem wir Menschenopfer bringen. Und in wenigen Kulturen gibt es das wohl heute noch. Weiter. Ja, und dann die gute Nachricht. Kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen, durch nichts, was er tut. Kein Mensch hat Einsicht, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 3, und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen, verdorben sind sie alle ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Die ganze Menschheit ist vor Gott schuldig, denn das steht fest. Mit Taten kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch kann sich also den Himmel verdienen, weder durch strengen Verzicht, durch Askese, Selbstkasteiung, auch nicht durch gute Werke. Also um das Bild nochmal aufzugreifen, keiner von uns kann die Schnittblume wieder mit ihrer Wurzel verbinden. Aber, nächstes Bild, Gott nahm das auf sich. Amazing Grace, dieses alte Lied, die erstaunliche Gnade Gottes, die mich Ruine, mich Wrack. John Newton, der alte Sklavenschiffkapitän, der dieses Lied gedichtet hat, das er so ausgedrückt hat, mich herausgerettet. Weiter. Alle sind schuldig geworden, nochmal Römer 3, und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie jetzt vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen hat. Ihn hat Gott als ein Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt, und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Eine unvorstellbare Gnade. Was keiner von uns konnte, die Blume wieder an die Wurzel anfropfen, das hat Gott getan. Und alle, die glauben, da fließt der Lebensstrom Gottes jetzt wieder durch uns und wir dürfen mit Freude in der Hoffnung leben. Ja, wir dürfen einmal bei Gott sein. Er hat bezahlt für uns. Was zwischen Gott und uns als Schuld unseres Lebens stand, er hat es selbst bezahlt. Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Und jetzt, was folgt daraus? Weiter. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Vers in Römer 12. Das war jetzt so ein schneller, bildlicher Durchflug durch die erste Hälfte des Römerbriefes, wo Gott diese unglaubliche Gnade darstellt. Und ich lese nochmal hier aus meiner Elberfelder, so einer traditionellen Übersetzung, da schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder. Also er ruft uns richtig auf, er packt uns bildlich und schüttelt uns. Ich ermahne euch, angesichts der Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Übrigens, mal in Klammern, das ist ja auch schon interessant, dass das so ausgedrückt ist und was das für eine Wandlung gefunden hat. Für uns ist Gottesdienst sonntags morgens von 10:30 bis 12. Für Paulus ist Gottesdienst sonntags von 12 bis nächste Woche sonntags um 10:30. Für ihn ist der Gottesdienst der Alltag und nicht das, was wir als Gottesdienst bezeichnen. Was folgt für uns daraus? Ein Leben als lebendiges Opfer. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Dieses Lied wollen wir als Abschluss der Predigt dann auch singen. Sich selber als ein Opfer Gott zur Verfügung stellen. Ich möchte mal fragen, was geht dir so spontan für dich mal im Stillen? Was geht dir da spontan durch den Kopf? Opfer, das ist ja Altes Testament, eine blutige, für uns fast unappetitliche Angelegenheit. Opfer, da stirbt jemand. Was geht dir durch den Kopf, wenn Paulus sagt, ich ermahne euch, euch als ein Opfer hinzugeben? Ich muss sagen, mir ist manchmal, gerade als junger Christ, durch den Kopf gegangen, oh Mann, da verliere ich ja mein Leben. Da verliere ich ja alles. Wenn ich mich opfere, dann bin ich ja nicht mehr da. Dann gebe ich alles auf, in Klammern, was Schönes, wo ich Spaß dran habe, was mein Leben ausmacht. Oha. Das will gut überlegt sein, ob das richtig ist. Und dann kommen eben diese Bilder, die ich eben aus diesen Kulturen gezeigt habe, vor Augen, ja, wo sich jemand selber geißelt, wo er sich selber Schmerzen zufügt, wo er sein Leben aufgibt, wo er rollt über 1000 Kilometer, wo er in Askese, in Armut lebt. Ist das das, was Gott an Opfer von mir will? Wir werden sehen, und Paulus schreibt das hier so, ich ermahne euch, dass ihr euch als ein lebendiges Opfer Gott hingebt. Aha. Lebendiges Opfer heißt also, wir sterben nicht. Wir bleiben am Leben. Unser normales Leben soll ein Opfer sein. Dann sagt er, das soll ein heiliges Opfer sein. Heilig heißt ja, ganz für Gott abgesondert, nur für Gottes Gebrauch, für ihn nur zur Verfügung, im Gegensatz zum Profan, was man im Alltag für alles verwendet. Gott will uns nutzen für seinen heiligen Gebrauch, ein lebendiges Opfer. Wieder ein Bild aus der Zeit der Sklaverei. Manche Sklaven, die unter brutalen Herren bitter dienen mussten, wurden von wohlmeinenden, liebevollen Menschen freigekauft und wurden in die Freiheit entlassen. Und manche Sklaven hatten was so bewegt, dass sie sich ihrem Freikäufer angeboten haben, sagen, jetzt gehört mein Leben dir, jetzt will ich freiwillig Sklave sein für dich. Das ist vielleicht ein Bild, was Paulus hier meint. Er sagt, ihr bleibt ja am Leben. Nun gebt euer Leben für den, der sein Leben für euch gegeben hat. Galater 2, Vers 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt, Paulus. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich in Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt, eigentlich bin ich tot. Als Christus am Kreuz hing, bin ich mitgestorben. Mein altes Leben, getrennt von Gott, wie eine Schnittblume, das ist zur Seite getan. Jetzt lebe ich ein Leben aus der Gnade in der Kraft Gottes. Und mein ganzes Leben ist jetzt Gottesdienst, gehört jetzt ihm. Christen leben nicht mehr. Ihr altes Leben ist tot. Das alte, selbstsüchtige Leben hängt wie ein schmutziger Fetzen mit Christus am Kreuz. Aber Christen haben ein neues Leben geschenkt bekommen und dieses Leben geben sie jetzt als freiwilliges Opfer an den zurück, der es ihnen geschenkt hat. Christus zwingt uns nicht dazu. Er bittet, mein Kind, gib mir das Leben, das ich dir geschenkt habe. Gebt ihn, also noch wieder Römerbrief Paulus, als Werkzeuge der Gerechtigkeit stellt euch zur Verfügung. Oder Petrus in seinem ersten Brief, lasst euch selbst als lebendige Stein in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird. Also alles Bilder, die deutlich machen, unser Leben als Antwort auf die Gnade Gottes soll ein lebendiger, ein Opferdienst sein. Wie kann das aussehen? Ich persönlich habe sehr von Menschen profitiert, die mir das vorgelebt haben. Ich fange mal mit einigen indischen Beispielen an. Dieser Bruder, Jossi Chacko, etwas jünger als ich. Sein Lebensziel war, als er von seinem gläubigen Großvater unterstützt nach Australien gegangen ist, als 20-Jähriger. Dort gut die englische Sprache zu lernen, Bibelschule, okay, nimmt er mit, um dann Unternehmer zu werden. Er kam aus einer Unternehmerfamilie in Südindien und sein Ziel war, mit 30 Millionär sein und sich zur Ruhe setzen, dann das Leben genießen. Dann hat in Australien ihn Jesus erwischt und hat ihn wirklich zu einem Nachfolger gemacht. Er hat dann geheiratet, eine australische Missionarstochter, und sie haben ihr eine Hochzeitsreise 4 Wochen durch Nordindien gemacht. Und da hat er das Leid und Elend in seinem Land gesehen. Er schildert eine Situation, er stand dort mit einigen Freunden etwas abseits eines hinduistischen Tempels und sieht im Tempel, hört ein furchtbares Geschrei eines Kindes und sieht eine grausame Szene. Zwei Männer, offensichtlich ein Großvater, ein junger Vater mit seinem Baby auf dem Arm, schlägt sich mit einer Peitsche auch das Kind und alle bluten und schreien vor Schmerz. Und er kommt dann hinterher mit diesen beiden Männern ins Gespräch und sie berichten ihm eben, warum macht ihr das? Ja, um eine bessere Wiedergeburt zu erlangen. Das ist unser Karma, unser auferlegtes Schicksal aus dem vorigen Leben. Und das ist ihm so durchs Herz gegangen, dass er gesagt hat, ich will mein Leben geben für mein Volk. Er kam aus Südindien, eben in Nordindien, wo Menschen noch oft nicht mal vom Namen Jesus gehört haben. Und er hat alle seine Pläne mit Millionärwerden beiseite gelegt und mit seiner Frau zusammen eine Mission gegründet, dann mit 5 Brüdern im Jahr 2000, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 100.000 Gemeinden in Nordindien zu gründen. Das hat Gott ihm aufs Herz gelegt. Wir waren im letzten Jahr zur Halbzeitfeier da, 15 Jahre in dieser Mission, und etwa 20.000 Gemeinden sind entstanden oder in der Entstehung. Gott tut wirklich Wunderbares durch einen Mann, der sich Jesus hingegeben hat. Weiter. Diese jungen Gemeinden, die dann gegründet sind, das sind ja nicht Gemeinden in der Regel so wie hier mit, ich sag mal, 100, 150 Leuten, sondern 10, 15, 20 Leute, die sich in einem Wohnzimmer treffen. Und manche von ihnen haben wiederum auf dem Herzen, Jesus so zu dienen, zum Beispiel um in sogenannten Bildungszentren Kinder, die sonst nicht zur Schule gehen können, von Wanderarbeitern, die zu arm sind, selbst für so eine Schuluniform, nachmittags freiwillig zu unterrichten, lesen, schreiben, rechnen und biblische Geschichten und Hygiene. Wir durften mal einen Nachmittag in so einem Bildungszentrum mitarbeiten. Das Bildungszentrum, wir haben uns dann so ein Gebäude vorgestellt, ein bisschen ärmlich, aber so. Das war so der Hühnerstall da hinten, das war das Bildungszentrum, wo 40 Kinder mit großen Augen auf uns warteten und es war bewegend. Weiter. In einem Gottesdienst sahen wir dieses Schild, Don't kill you, also töte dein Kind nicht. Junge oder Mädchen, gib es uns, werden ihm Leben, Bildung und Zukunft geben. Dass gerade weibliche Neugeborene getötet werden, ist in Indien immer noch eine furchtbare, grausame Realität. Und Christen sagen, wir nehmen diese Kinder, gib uns die Kinder, wir erziehen sie auf eigene Kosten. Was eine Hingabe. Wir haben gelernt, Hingabe an Gott heißt immer auch Hingabe an Menschen. Von dem Wort, wo Jesus sagt, das ist so die Narbe des Rades. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Doppelgebot, was untrennbar miteinander verknüpft ist. Und sie leben das in all ihrer Armut. Weiter. Oder diese Frau rechts, Leiterin eines Trainingszentrums. Trainingszentrum heißt 25 junge Menschen, in diesem Fall junge Frauen, leben ein Jahr in einer geistlichen Gemeinschaft zusammen, lernen Jesus nachzufolgen, lernen Charakter, Prägung und lernen das Wort Gottes weiterzugeben. Über allem bei ihnen steht nicht die Selbstbeweihräucherung, sondern das Ziel, Menschen einzuladen auf den Weg zu Jesus. Und diese Frau, ihre Familie natürlich, ihr Mann ist auch Pastor, lebt, Beate, ich glaube, 500 Kilometer, 600 Kilometer entfernt. Dies war in Amritsar, im Staat Punjab, also direkt an der pakistanischen Grenze. Ihr Mann lebt ganz woanders, weit entfernt, mit ihren Kindern und dient dort Jesus. Und sie lebt ein Jahr lang mit Mädchen zusammen, um junge Mädchen zu prägen. Was eine Hingabe. Und fröhlich dabei, wirklich fröhlich dabei. Weiter. Das war links eben dieses Mädchentrainingszentrum, rechts das für Jungs, ein Stück entfernt. Diese Jungen, das waren Nepalesen, also auch Hindus. Fast alle haben ihre Frauen, wenn sie denn schon verheiratet sind, zu Hause in Nepal gelassen. Einer erzählte mir, ja, während ich hier lerne, Jesus zu dienen, hat meine Frau, die auch noch nicht lange vorher zum Glauben gekommen ist und in Nepal geblieben ist, schon so nebenbei eine Gemeinde gegründet. Gott tut etwas Wunderbares dort, weil Menschen sich ihm hingeben. Weiter. Und wir durften dann, das war jetzt im letzten Jahr bei der zweiten Reise, diese große Gruppe von jungen Männern mit aussenden in ihren Dienst. Sie gehen zurück in die Dörfer, in denen sie groß geworden sind, hinduistische Dörfer, wo sie oft in ganz bitteren Situationen hineinkommen. Es ist so, haben sie uns erzählt, wenn in einem Dorf ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, passiert es oft, dass man ihm zum Beispiel verweigert, zum Brunnen zu gehen, um Trinkwasser zu holen, weil die Brunnen die einzige Wasserstelle im Dorf in der Regel auf dem Gelände des hinduistischen Tempels ist. Und oft sagen dann die Leiter, wenn du Christ bist, hast du auf unser hinduistisches Wasser kein Anrecht mehr. Sieh zu, wo du Wasser herkriegst. Und sie laufen dann 5 Kilometer zum nächsten Dorf. Und sie gehen, diese Jungs oder auch Mädchen gehen in die Dörfer zurück, in denen das Phase ist, um dort Jesus zu dienen und Menschen einzuladen, frei zu werden. Weiter. Oder, das war jetzt in Neu-Delhi, sie sammeln Behinderte von der Straße auf. Behinderte werden oft schamhaft versteckt oder sie werden ausgesetzt auf den Straßen. Und sie nehmen sie auf in eine Familiengemeinschaft, beten für sie, manche werden gesund oder werden frei, manche werden gläubig, Nachbarn kommen dazu. Sie erzählten uns ja, sie werden angefangen mit Gottesdiensten. Ich sage, wo kommen die Leute her? Ja, das sind Nachbarn. Und ich sage, was führt die zu euch? Ja, die sagen, bei euch muss Gott sein, wenn ihr sowas tut. Menschen, die sich ihm hingeben. Weiter. Ja, was ist das Geheimnis solcher Hingabe? Und ich komme damit auch schon im Grunde zum Schluss. Nein, das Geheimnis solcher Hingabe ist nie Zwang, Druck oder Angst vor Strafe. So als ob Gott sagen würde, wenn du nicht, dann aber. Nein, Druck erzeugt nie Hingabe. Lass mich einmal ein vielleicht drastisches, aber ich glaube, dass der Vergleich passt, aus der Ehe hier bemühen. Auch in der Ehe kennen wir ja hoffentlich etwas von Hingabe. In der Sexualität geben zwei Menschen sich einander hin. Warum klappt das? Was ist die Voraussetzung dafür? Doch nicht Druck. Doch nicht, du musst das. Das erzeugt ja genau das Gegenteil. Sondern nur die erlebte Liebe. Ich darf mich für dich öffnen. Ich darf ich das so sagen, vor dir entblößen, weil du meinst es gut mit mir. Bei dir bin ich sicher. Da bin ich angenommen. Da darf ich so sein, wie ich bin. Auch mit meinen Unzulänglichkeiten. Und dann kann ich mich dir hingeben. Und so ist es bei Jesus. Er hat uns geliebt am Kreuz. Er hat alles gegeben für uns. Er sagt, komm zu mir, so wie du bist. Und dann kann ich mich ihm hingeben. Weil bei ihm bin ich sicher. Er wird mich nicht ausnutzen. Er wird mich nicht zugrunde richten. Bei ihm darf ich sein, wie ich bin. Hingabe angesichts des Erbarmens Gottes. Wer sich Gott hingibt, der kann nie verlieren. Er wird immer gewinnen, selbst wenn er sein physisches Leben dabei verliert, wie das in Indien sein kann. Manche dieser 20-jährigen jungen Leute wissen, das werde ich vielleicht keine 3 Jahre überleben. Dann werde ich totgeschlagen. Aber ich gewinne dabei, weil ich habe eine lebendige Hoffnung über dieses Leben hinaus. Jim Elliot, der Amerikaner, als junger Mann zu den Aucas gehen wollte, einem Indianerstamm in Südamerika, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren. Lasst uns als eine Antwort darauf das Lied singen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Das Lied ist in den beiden Strophen ein Gebet. Und ich lade ein, das mitzusingen, wenn du das so singen willst. Wenn nicht, hörst dir einfach an. Jesus lädt ein, sich ihm freiwillig hinzugeben. Und wenn du das willst, wenn du vielleicht da einen neuen Weg gehen willst, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht hast du es Jesus noch nie gesagt, ich komme zu dir, so wie ich bin, ich will mit dir leben. Ich will keine Schnittblume mehr sein, ich will wieder eingefroppt werden. Dann sing das mit. Aber vielleicht bist du schon keine Schnittblume mehr, vielleicht bist du schon bei Jesus, aber du bist vielleicht lau geworden und vielleicht sagst du selber von dir, wie ein Freund von uns, hast du mal gesagt, mein Glaubensleben, das zieht kein Hering vom Teller. Dann geb dich ihm neu hin und sag, Herr, gebrauch mich, ich möchte ein lebendiges Opfer sein. Aber sing es nur ehrlich, wenn du es wirklich singen möchtest. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Amen.